Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Mittwoch, 10. Oktober 2018, gleich 16 Uhr und eine Minute. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. In dieser Ausgabe der Plattform begegnen wir dem Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe. Bereits im Frühjahr diesen Jahres war der Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe bei uns zu Gast. Damals wurde über die Arbeit mit Suchtkranken gesprochen. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Wir sprechen über die Therapie und das danach. Denn nach der Therapie beginnt erst der suchtfreie Weg für die Menschen, die es betrifft. Und diesen Weg, den gilt es zu begleiten. Ich darf ganz herzlich begrüßen hier im Studio erstmal die Natascha Haverland. Sie ist im Prinzip Angehörige von Suchtkranken in ihrer Familie. Gibt es das Thema vielleicht noch? Sie kann nachher ein bisschen was dazu sagen. Und außerdem dabei, die beiden kennen wir schon von der letzten Sendung, der Uli Blessmann und der Hermann Gottschall. Welcome.
Vielen Dank.
Hallo.
Ja,
hallo.
Ihr dürft euch jetzt mal erst persönlich ein bisschen vorstellen, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Was macht ihr beruflich oder habt ihr beruflich durchlaufen und so weiter. Was ihr über euch sagen wollt, dürft ihr jetzt tun.
Ja, hallo, ich bin die Natascha, ich bin 32 Jahre alt, ich habe zwei Töchter, bin alleinerziehend, habe meine Erfahrungen in der Suchtmacht bzw. mit der Co-Abhängigkeit durch meinen Vater, der viele Jahre suchtkrank gewesen ist, Alkohol konsumiert hat, viele verschiedene Möglichkeiten ausprobiert hat, um abstinent zu leben, und daraus haben sich auch für mich verschiedene Möglichkeiten ergeben, um mit der Sucht umzugehen, wie auszuprobieren, wie das ist in der Familientherapie, wie es ist mit Einzeltherapien, Gesprächsgruppen, und über den Weg, dass ich meinen Vater begleitet habe, bin ich schlussendlich auch mit hier im Freundeskreis gelandet.
Was magst du beruflich, wenn man das fragen darf?
Ich arbeite im Verkauf. Ich bin im Westernreitsport tätig. Wir verkaufen Westernreitsportartikel und habe mich da in den letzten 8 Jahren zur Assistenz der Geschäftsleitung hochgearbeitet und kann da recht selbstständig arbeiten und lässt sich super mit Familie, also sprich mit den Kindern, privat, Job, läuft alles schön harmonisch miteinander.
Das klingt gut. Also du hast auf jeden Fall ein super Umfeld so gesehen, auch wenn du aus einem schwierigen Start sozusagen herauskommst. Danke, dass du da bist. Gehen wir mal zum Hermann. Wer bist du? Was hast du so alles erlebt und gemacht in deinem Leben?
Ja, hallo miteinander. Ich heiße Hermann Gottschall. Ich bin alkoholabhängig. Es war ein langer Weg, bis ich kapiert habe, dass ich abhängig bin. Ich lebe jetzt seit 28 Jahren abstinent. Und ich möchte euch ein bisschen berichten, wie es mir gegangen ist. Und ja, ich bin Rentner, ich bin verheiratet, habe 2 erwachsene Kinder. Und ich kann euch nur sagen, es hat sich gelohnt, dass ich eine Therapie gemacht habe, Thema von heute unter anderem. Das Leben ist wieder lebenswert.
Was hast du beruflich gemacht? Oder?
Also ich war kaufmännischer Angestellter. Und es war manchmal schwer, Trinken und Büro unter einen Hut zu bringen. Und manchmal ist es gelungen, aber es war kein Leben. Es war immer ein Kampf, wo verstecke ich was und wie verheimliche ich was. Und die Trunksucht hat einfach überhand genommen. Und irgendwann war ich so weit, dass ich Therapie begonnen habe.
Ich glaube, da fühlen sich viele Leute angesprochen oder sie sehen vielleicht Parallelen zum eigenen Leben. Also Ohrenspitzen bei dieser Plattformsendung. Uli, erzähl du ein bisschen über dich.
Ja, hallo, ich bin der Uli, 65 Jahre alt. Da hatte ich es etwas einfacher mit dem Trinken, da ich schon seit über 37 Jahren selbstständig bin. Und mein Chef, meine Chefin und Frau war hatte ich es etwas leichter. Ich habe also keinen Rausschmiss riskiert aus dem Geschäft, wenn ich betrunken war. Okay, bei mir fing das relativ früh an. Mit 14 hatte ich schon meinen ersten Entzug in der Klinik, stationärer Aufenthalt. Es ist kein Phänomen von heute, dass Kids das Komasaufen machen. Das gab es damals auch schon. Bloß hatten wir den Namen dazu noch nicht. Es ist halt passiert, Alkohol war man nicht gewöhnt. Und ich habe ihn dann schon relativ bald eingesetzt als Jugendlicher in der Schule, in der großen Pause eine halbe. Und die Lateinarbeit ging umso besser oder die Mathearbeit. Und so hat sich das fortgepflanzt in der Lehre mit ein bisschen Sprit im Bauch und im Kopf. Ging alles vielleicht, auch der Kontakt zu den Mädels. Die Ohren wurden nicht mehr ganz so rot. Die Schüchternheit war weggeblasen. Ja, so habe ich das als Mittel schon eingesetzt und nie dran gedacht, dass ich da in irgendein Fahrwasser reinkomme, das mal unangenehm werden könnte. Aber ich bin aus dem Fahrwasser draußen und befinde mich in einem neuen Fluss und da lässt sich's besser schwimmen.
Ich denke, wir haben nachher noch Gelegenheit, das ein bisschen aufzudröseln, ab wann es denn unangenehm wird, wann spürt man, oh, irgendwas stimmt nicht in meinem Leben oder vielleicht auch im Leben des Partners oder des Vaters, des Großvaters, der Familie. Bevor wir das machen, wäre es schön, wenn ihr noch ein bisschen was über euren Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe erzählen würdet. Wie groß ist der Freundeskreis? Wo habt ihr eventuell ein Lokal, wo ihr euch trefft und wie oft seid ihr zusammen? Was geht da ab?
Also wir sind in der Region Alb-Donau fünf Freundeskreise. Einer ist in Ulm, zwei sind in Laichingen, einer ist in Blaubeuren und einer ist in Langenau. Zu uns, zu den Gruppenabende kommen zwischen 10 und 20 Personen. Das ist von Freundeskreis zu Freundeskreis unterschiedlich. Man kann das nachlesen auf unserer Homepage, die heißt www.freundeskreisalbdonau.de, und da ist das definiert. Und zu uns selber, um auf die Frage zurückzukommen, kommen Betroffene und Angehörige. Und das ist ganz wichtig, dass die Angehörige mitkommen, weil da kommen wir nachher noch drauf, die leiden anders wie ein Betroffener unter der Sucht. Und das sind ganz offene Gesprächskreise, also bei uns kann man über alles reden. Es muss nicht immer Sucht sein. Es gibt im Leben so viele Probleme. Und das Schöne ist, dass es im Freundeskreis immer jemand gibt, der schon mal die Situation durchgemacht hat und tolle Tipps geben kann, wie gehe ich mit dieser Situation um. Und ich glaube, das ist das ganz Wesentliche.
Schön, dass du das Stichwort Erfahrung auf diese Art und Weise reinbringst. Uli und du, ihr beide habt schon viel Erfahrung gesammelt auf dem Gebiet und könnt natürlich dann auch vieles weitergeben. Und Natascha im Prinzip ja auch, weil du kommst ja aus der Familie, die sozusagen Paradebeispiel dafür ist, dass generationenübergreifend dieses Problem Thema werden kann.
Ganz genau richtig. Also Alkoholismus muss man dazu wissen, ist eine Familienkrankheit. Das heißt, es geht tatsächlich über an die nächste Generation. Ich selbst habe das erlebt, wie gesagt, durch meinen Vater. Meine Mutter ist auch schon vorbelastet gewesen, die bedingt durch ihren Vater auch schon mit dem Alkohol konfrontiert war. Bei uns ist das ein Thema in der Familie. Gott sei Dank mittlerweile alle abstinent lebend. Ein Teil hier in Deutschland, der andere Teil in den Staaten drüben. Und demnach ist es natürlich so, dass wir immer wieder das Problem haben, dass da viel Verhaltensweisen, alte Verhaltensweisen natürlich auch wieder zurückkommen. Man hat öfter mal die gleichen Auseinandersetzungen, die man schon vor Jahren gehabt hat, und man merkt einfach daran, wenn man was macht für sich, wenn man in eine Gruppe geht, gerade auch im Freundeskreis, was der Hermann jetzt vorher angesprochen hat, wenn das auch mal andere Probleme sind, also jetzt nicht das Thema Sucht an sich, sondern die Verhaltensweisen, die aus der Sucht kommen oder aus der Co-Abhängigkeit kommen, dass man daran einfach arbeiten kann, früher eine Lösung zu finden, einen anderen Ansatz zu finden und unter Umständen, das ist ja das Ziel an der Arbeit mit sich selbst, dass man viel früher erkennt, dass ich wieder in alte Verhaltensmuster komme.
Hermann, wie definieren wir denn den Begriff Sucht? Was ist da Beginn einer Sucht? Wo liegt der ungefähr?
Es ist schwer zum Greifen, aber ich versuche es mal zum Erklären. Immer wenn ich ein Suchtmittel, egal ob Droge oder Alkohol, zu mir nehme, damit sich bei mir persönlich das Befinden verändert. Das ist Sucht. Beispiel, es trinkt jemand ein Glas Wein, dann ist das ja nicht schlimm. Weil er trinkt mit Freunden ein Glas Wein oder auch alleine. Wenn es aber dazu führt, dass dieses Glas Wein eingenommen wird oder getrunken wird, dass es mir besser geht, dann ist ein Suchtpotenzial da. Und das war bei mir der Fall. Also ich habe gemerkt, ich war relativ schüchtern als Jugendlicher, wenn ich ein Bier getrunken habe, dann war ich locker, leger, so wollte ich sein. Und so bin ich auch in die Sucht reingerutscht. Um dieses Gefühl der Lockerheit zu haben, habe ich im Laufe der Zeit immer mehr Bier gebraucht, weil der Körper sich daran gewöhnt hat. Und das ist dann Sucht.
Uli, so ähnlich hast du es ja auch vorhin gesagt, mit 14 Jahren, um diese Lockerheit zu erreichen, um die Klausur leichter bewältigen zu können. Wie ist denn dieser Kick zu erklären? Wie fühlt sich das an?
Wie fühlt sich das an? Da das Selbstbewusstsein fühlt sich gestärkt an. Ob es wirklich so ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wir treten selbstsicherer auf. So war es damals jedenfalls. Wie sich's angefühlt hat am Anfang, ja gut, der Kopf war nicht ganz klar. Eine leicht berauschende Wirkung, wenn ich mich noch so ganz fest dran zurückerinnere, war schon da, aber es hat wesentlich, ja, wie der Hermann schon sagte, wesentlich lockerer geklappt. Ich war flapsiger, ich habe alles nicht ganz so ernst genommen. Das Leben war easy.
Natascha, wie hast du denn deinen Vater empfunden und erlebt als Kind und später, wann hast du gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit ihm?
Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil bei mir in der Familie ist es zum Beispiel so, ich habe meinen Vater nie trinken sehen als Kind. Ich habe dann in meinem späteren Verlauf, als ich schon erwachsen gewesen bin, hatten wir dann die Situation, dass ich ihn dann aktiv habe trinken sehen und ihn dabei auch begleitet habe. Aber das ist so ein Gefühl als Kind, du weißt genau, irgendwas stimmt nicht. Die Mutter ist immer sehr bestrebt, dass alles harmonisch läuft. Um den Vater dreht sich alles, da macht man ständig irgendeinen Zirkus. Da wird abends gekocht und dann wird da noch was gemacht. Und man ist immer in Harmonie. Es gibt nie, das war jetzt zum Beispiel was, wo bei uns ganz elementar war. Ich habe die Erfahrung nie gemacht als Kind, dass bei uns mal gestritten wird. Ja, also meine Mutter hat nie uns Kinder angeschrien. Es hat nie Streit gegeben zwischen meinen Eltern. Ich habe nie körperliche Gewalt erlebt, weder von meiner Mutter noch von meinem Vater. Es ist eigentlich alles immer auf einer recht respektvollen Art und Weise abgelaufen. Und das war, sage ich jetzt mal, auch so nachher das mit eins der Gründe, wo ich dann irgendwann mal gedacht habe, also irgendwas stimmt jetzt nicht so ganz. Auch Widersprüche, in die sich meine Mutter quasi so verzettelt hat, Alltagssituationen oder zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas wie, dass ich zum Beispiel bei meinem Vater war, der war im Außendienst 20 Jahre lang, war immer unterwegs und dann hat man im Auto mal so einen Flachmann gefunden, ja, und dann kam natürlich von den Kindern die Frage auf, ich muss dazu sagen, ich habe noch einen jüngeren Bruder, er ist 2 Jahre jünger als ich, und kam dann die Frage, ja, was macht denn das da im Auto? Und dann kamen dann irgendwelche Dinge wie, ja, der hat halt mit seinen Kollegen, hat er halt mal einen getrunken oder irgendwie sowas. Es war, im Laufe der Jahre hat sich das alles so entwickelt, dass man diese kleinen Puzzleteile so ein bisschen zusammengesetzt hat und dann mal draufgekommen ist, dass hier irgendwas nicht mehr in Ordnung ist. Und meine Mutter war dann Gott sei Dank irgendwann mal so weit, dass sie mir das gesagt hat, dass der Vater der Alkoholiker in der Familie ist. Und die Situation war eigentlich ganz nett, weil das war der allererste Familienurlaub, der geplant war. So richtig Familienurlaub nach Südfrankreich. Und ich war 11 und wir wollten da runter und das, wir haben uns riesig drauf gefreut. Dann erzählt mir meine Mutter, wir gehen ins Allgäu zum Wandern. Und ich gerade als beginnender Teenager fand es natürlich total der Hammer, ins Allgäu zu gehen und habe dann gefragt, hab Rabatz gemacht und habe gesagt, ich glaube, du spinnst. Und das war dann die Situation, wo meine Mutter gesagt hat, nein, wir können nicht hingehen aus dem Grund, dein Vater hat ein Alkoholproblem, wir gehen mit einer Gruppe zusammen mit anderen Familien ins Allgäu zur Familientherapie. Juhe. Und dann ist auf einmal die ganze Litanei, die sich über die Jahre hin angesammelt hat, über mir zusammengebrochen und dann habe ich das erstmal kapiert, warum diese ganzen einzelnen Sachen, die meine Mutter immer versucht hat, so schön zuzudecken und auch der Vater immer in Schutz genommen hat, Krankheit, also vermeintliche Krankheit wie eine Grippe, 4 Tage isoliert im Schlafzimmer gelegen, diese Dinge haben sich dann so zusammengesetzt, das war keine Grippe, der hat einen kalten Entzug daheim gemacht, ja. Und man hat es immer, diese Bestrebungen und Bemühungen meiner Mutter, dass das ja keiner mitkriegt, sind extrem hoch und damit wächst du auf.
Wir sehen, das Problem Sucht ist nicht irgendwas für absolute Außenseiter nur oder für Leute, die nur mit Gewalt zu tun haben, sondern das kann ganz normal in jeder Familie passieren.
Ja, sicher, ist ein, das ist das Fatale am Alkohol, dass der Alkohol ist legal, ja, und gesellschaftsfähig. Alles andere, Heroin wird verteufelt, Koks wird verteufelt, wir haben die Kifferfraktion, das wird genauso verteufelt. Natürlich, Dinge zu konsumieren kann immer Folgen haben, ob das jetzt da die Sucht ist, die kommen kann, oder ob wir körperliche Abhängigkeit haben, die unter Umständen schnell behoben ist, je nach Substanz, die konsumiert wird. Das geht viel weiter, viel weitreichender, ja. Und der Alkohol ist legal, da kommt jeder dran. Natürlich gibt's Gesetze, man versucht es zu deckeln, aber im Großen und Ganzen ist es ja so, dass es ganz einfach ist. Und das kann, muss nicht, aber es kann halt weitreichende Folgen haben.
Legal ist ja auch im Internet zu surfen oder mit dem Handy zu spielen, aber es kann ja auch zur Sucht werden. Habt ihr auch mit Leuten, die das betrifft, irgendwie Kontakt?
Ja, selbstverständlich. Diese Online-Sucht und vor allen Dingen die Spielsucht ist ganz groß im Kommen. Wir hinken in der Selbsthilfe, auch in die Suchtkliniken hinken da ein bisschen hinterher, weil es ist eine regelrechte Schwemme geworden und bis da Konzepte erarbeitet sind und die Leute erreicht wurden, die man erreichen will, dauert's noch. Wir sind gerade in Ulm aber gut aufgestellt. Wir haben verschiedene Arbeitskreise, die sich damit beschäftigen, Auseinandersetzungen, Konzepte erstellen. Aber wie gesagt, es braucht eben Innersucht, egal was für eine Suchtform es sich handelt, Zeit, bis derjenige kommt, aufschlägt und Hilfe fordert. Und das dauert. Das heißt, in der Regel sind es gerade bei stofflich gebundenen Süchten so, dass die Probanden, die User, einfach erst sehr spät aufschlagen, weil sie körperliche Schäden schon haben oder aber die Welt um sie herum zusammenbricht. Sei es das Gefüge der Familie nicht mehr vorhanden ist, Arbeitgeber nicht mehr vorhanden, kein Führerschein mehr und dann erst tut es so richtig weh. Und erst dann sucht man sich Hilfe. Das ist leider so.
Also, wir haben in der Gruppe auch schon einen Spielsüchtigen gehabt. Es ist eine andere Form von Sucht wie Alkohol oder Droge, aber es ist eine Sucht. Und der Freund, der hat 300.000 Euro verzockt durch Pokern. Das Ergebnis war, sein Haus ist weg. Das hat diesen Wert gehabt. Seine Familie ist weg. Er lebt heute unter der Brücke. Das ist dann schon extrem und dahinter sind wahnsinnige Schicksale. Also. Aber so wie der Uli sagt, wir sind dabei, das zu lernen, auch mit anderen Spielsichten. Oder es gibt der einarmige Bandit, das ist das klassische Beispiel, der hat immer nur 84% von der Süchte für sich gepachtet, muss man fast so sagen. Das ist fatal. Ich selber habe einmal so die Erfahrung gemacht, ich war mal in so einer Spielbank, mich hat es interessiert. Und ich habe 20 Euro umgewechselt in Münze. Und du verfällst in einen Rausch. Du hast die Erwartungshaltung, das nächste Mal kommt der große Gewinn. Um dich rum klimpert's und tut und jeder gewinnt. Und dann gibt es nur Anzeige, gerade hat einer 200 Euro gewonnen. Dann hast du die Erwartungshaltung, hey, das nächste Mal bist du es, wo 200 Euro gewinnt. Das Ergebnis war einfach, ich habe verloren. Meine 20 Euro waren weg und ich war halt armer. Aber man muss sich losreißen. Das ist mir schlagartig durch den Kopf gegangen. Was mache ich eigentlich da? Ich war auf einmal so euphorisch. Ich habe Erwartungshaltungen, die können nie kommen. Gell? Und daher nachvollziehbar, wenn es so endet.
Ja, das ist ein richtig spannendes Thema. Und Lotto kann süchtig machen, ist ja auch noch so ein Sprichwort oder so ein Spruch, den man immer wieder hört. Ehe wir jetzt einsteigen in die Thematik Therapie und was eben nach der Therapie genau passieren sollte, was ihr da tun könnt, machen wir ein bisschen Musik. Wir erholen uns bei der Sommersonne, die ja heute auch über Ulm noch scheint. Summer Sun ist Kari Kari. Kari Kari. Passend zum aktuellen Wetter, Summer Sun, das ist eine Single vom 14. September, also ganz aktuell bei Radio Free FM in der Plattform. Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe ist heute zu Gast. Wir haben die Natascha, den Uli und den Hermann und alle drei können aus unterschiedlicher Perspektive berichten, wie sie selber mit dem Thema Kontakt haben. Aber vor allem wollen wir jetzt wissen, welche Therapieansätze sind denn an welcher Stelle sinnvoll? Also ich weiß so von Alkohol oder Drogen, dass man da erstmal einen Entzug im Krankenhaus machen muss, ehe man überhaupt available ist für eine Therapie, bevor man da überhaupt genommen wird, oder? So ist doch.
Ja, das ist richtig. Alles beginnt noch viel weiter vorne. Das beginnt mit der Bereitschaft, eine Therapie zu machen. Da dahinter ist wieder, ich muss mir darüber im Klaren sein, dass ich abhängig bin. Und dann geht es eben über Entgiftung. Das ist ganz wichtig. Tipp von uns, niemals zu Hause selber entgiftet, das kann tödlich sein. Das muss unter ärztlicher Aufsicht geschehen. Also sind schon viele kollabiert und die findet man dann ein paar Tage oder Wochen später und dann ist es zu spät. Und dann gibt es ein paar Therapieformen, das heißt, auch da muss man sich Rat holen, das kann in der Freundeskreise sein. Das kann in der psychosoziale Beratungsstelle sein. Da gibt's Gespräche und da wird dann auch eruiert, was ist für den Einzelnen die richtige Therapieform. Und der Uli kann da was dazu sagen.
Ja, die richtige Therapieform, das kann nur wirklich in Zusammenarbeit mit Fachkräften und den Betroffenen funktionieren. Ich habe keine Langzeittherapie gemacht, da ich selbstständig bin. Ich hätte das Geschäft so lange nicht zumachen können. Hätte es mir aber im Nachhinein gewünscht, weil doch vieles im Argen lag, das nicht aufgearbeitet wurde in der Zwischenzeit. Gut, was gibt es für Angebote? Wir haben hier in Ulm sehr breit gefächertes Angebot. Wir können eine Tagesklinik machen. Das heißt, also ich bin tagsüber stationär. Dort gut aufgehoben mit Gesprächen, mit Gruppengesprächen, Einzelgesprächen, Therapiegesprächen eben. Kann das dann auch noch verlängern in einer sogenannten Reha, auch nochmal für ein paar Wochen, um mich einfach zu festigen. Dann gibt es diese Therapieplätze, die außerhalb sind, sprich also in Einrichtungen, für Schwaben hier Richtung Bodensee hauptsächlich, der Ringenhof und Wilhelmsdorf und wie sie alle heißen, macht auch Sinn, macht dahingehend Sinn für die Klienten, die mal mehr brauchen als das häusliche Umfeld. Das heißt also, für die es wichtig erscheint, dass sie aus dem Dunstkreis, in dem sie momentan gelebt haben, mal rauskommen, um was anderes zu sehen. Um da einen gewissen Abschied, eine Trennung zu haben, einen gewissen Abstand zu haben, um eben frei für die Therapie zu sein. Aber wie gesagt, wie der Hermann schon sagte, alles beginnt mit ich möchte, und ohne dieses Möchten klappt auch nichts. Dazu sollte sich der Klient auch verinnerlichen, dass er krank ist. Das ganz normale, ganz normal ist es nicht, aber dass es eben eine Krankheit ist, die anerkannt ist, die therapierbar ist. Zwar kann man nicht gesund werden dadurch, aber so weit abstinent leben, dass man zufrieden damit leben kann. Das ist wichtig.
Also das, was der Uli sagt, ist völlig richtig. Man muss jetzt das auch noch so sehr. Was ist das Richtige, ambulant oder stationär? Das hängt natürlich auch von der Schwere der Abhängigkeit ab. Also ich habe beide Therapieformen durchlebt. Für mich war heilsam, eine stationäre Therapie zu machen. Warum? Ich war schon stark abhängig. Ich war 22, wo ich meine Therapie gemacht habe. Die ging ein halbes Jahr und ich habe viel gelernt, warum trinke ich. Warum ist mein Trinkverhalten anders wie das von meinen Freunden. Und der Sinn von einer Therapie ist eben das, warum ist so. Und der Sinn von der Therapie ist genauso, mal zum Hören, ja, was kannst du dagegen machen. Und dann gibt es Gespräche. Es gibt Einzel- und Gruppengespräche. Bei den Einzelgesprächen, da habe ich oft geheult, weil die Psychologen, Therapeuten, die haben die Gabe gehabt, die haben dein Innerstes nach außen gedreht, dass du gar nicht mehr anders konntest. Und das war für mich heilsam. Und nach der Therapie, man hat eigentlich damals schon zu mir gesagt, wenn du mit der Therapie fertig bist, dann geh bitte in eine Selbsthilfegruppe. Du allein packst das auf Dauer nicht. Ich bin dann in der Selbsthilfegruppe, bin dann 10 Jahre abstinent gewesen, habe einen Rückfall gebaut. Warum? Ich habe nicht gemerkt, dass ich auf einmal wieder im alten Verhaltensmuster war. Und dann habe ich nochmal eine Therapie gemacht und das mal eine ambulante. Die ging 4 Monate, die hat mir auch viel gebracht, das war wie eine Auffrischung. Ja, und das ist jetzt halt schon, wie gesagt, 28 Jahre her, aber ich bin einfach der Meinung, für mich war es so, dass die Stationäre das Richtige war.
Wenn ich da mal kurz einklinge darf, Hermann, das möchte ich darauf kommen, was du gerade gesagt hast. Du hast es für dich ausprobiert, zu sagen, welche Therapie hilft mir, was bringt mir. Da möchte ich sagen, dass viele Angehörige der Meinung sind, der Vater, der geht jetzt auf eine Therapie und wenn der kommt, dann ist alles wieder gut. Das ist ein Irrtum. Ja? Das Thema ist das, dass die Angehörigen, die Väter, die Töchter, die Söhne, egal wer das ist, der Lebenspartner, Ehegatte, müssen unbedingt auch mitgehen. Die müssen auch was machen. Ja? Ich selber habe die Erfahrung gemacht, Uli hat es vorher gesagt, im Bodenseeraum, der Ringerhof, das war stationäre Therapie, die mein Vater gemacht hat, Langzeit. 5 Monate war der dort insgesamt. Wir sind da dazugekommen, auch ab dem Zeitpunkt, wo wir durften, im Kindesalter, mein Bruder und ich. Da gab es auch zum Beispiel dann Wochenenden, wo meine Mutter dort war, wo dann auch Ehegespräche stattgefunden haben mit Therapeuten, wo es Gruppengespräche gab und. Also es ist auch eine Vielzahl an Möglichkeiten da, dass auch die Angehörigen mit einbezogen werden können. Auch da ist es so, wenn man einen Weg einschlägt, kann man sich beraten lassen über die entsprechende Einrichtungen. Und das ist ganz wichtig, dass da auch wirklich die Partner, die Familien mitmachen. Weil natürlich ist jetzt der Alkohol im ersten Moment mal weg. Der ist verschwunden. Ja? Aber die Verhaltensweise, und das muss man wissen, die bleiben. Die bleiben sowohl beim Süchtigen, die bleiben aber auch beim Angehörigen. Ja? Diese Verhaltensweise, Verhaltensmuster, ständig zu unterstützen, das zuzudecken, zu deckeln, dass ja keiner mitkriegt, was hier passiert. Ja? Das ist ja das Thema der Co-Abhängigkeit. Was ist das? Ja? Co-Abhängigkeit ist das, dass du dich selbst aufgibst, dass du so bemüht bist, dass es deinem Gegenüber gut geht, deinem Mann gut geht. Ja? Der, wenn der alles hat, ja, wenn es dem gut geht, dann muss er auch nicht saufen. Ja, das ist ein bisschen vereinfacht oder primitiv so gesagt, aber im Grunde nach ist es das, ja, dass wir zudenken, was um uns rum passiert. Ja, nicht drüber reden, auf gar keinen Fall. Ja, weil was denken die Leute? Da gibt es so viele Ängste. Das ist ja auch ein Thema der Angst. Ja, und das ist auch was, wo mir auch am Herz liegt, das mitzuteilen, dass man keine Angst haben muss, weil es ist nichts Schlimmes. Ich selber habe als Kind die Erfahrung gemacht und auch jetzt als junger Erwachsener, auch in meinem Erwachsenenleben, jetzt, wo ich hier mitmachen darf im Freundeskreis und auch mit rausgehen darf zu den Leuten, wo ich bei der Präventionsarbeit helfen darf, wo ich sage kann, man muss keine Angst haben, auch nicht als Angehörige. Man darf darüber reden und es gibt viel, viel mehr, wie wir denken. Ja, schon die Kids kriegen das mit zu Hause und es ist ganz wichtig, dass die Angehörigen mitmachen.
Du hast ja vorhin aus deiner eigenen Familie ganz gut formuliert und hast gesagt, deine Mutter war immer bemüht, den Vater sozusagen ihm den Rücken freizuhalten, alles zu vertuschen, was da um den Vater herum an Problemen auftauchen hätte können.
Ja, richtig. Was halt nachher eine Abfolge aus diesem ist, dass du kein Selbstwertgefühl mehr hast irgendwann. Stellen wir uns vor, meine Eltern waren bis zu dem Zeitpunkt, als mein Vater verstorben ist, vor anderthalb Jahren, 30 Jahre verheiratet. Die waren zwar jetzt schon einige Jahre getrennt, lebend voneinander, aber haben eine super Basis mittlerweile wieder gehabt. Ja? Mein Vater tätig im Freundeskreis, er hatte eine Freundeskreisleitung in Laichingen angestrebt, war auf einem richtig guten Weg, wollte was anpacken. Und auch meine Mutter hat ihren Weg eingeschlagen, was zu tun, diese Arbeit miteinander auch durch den nötigen Abstand wieder mehr zusammenzufinden. Ja, was ja auch in den Partnerschaften ein großes Thema ist. Ja, jeder für sich, damit was miteinander gehen kann. Und die verschiedenen Möglichkeiten, die es halt dafür gibt, ja, die kann man entsprechend ausreizen, eigentlich bis zum Ultimo, ja. Ist im Grunde nach nichts, eigentlich ist kein Hexenwerk, wenn man es mal so nimmt.
Und was wir vielleicht noch sagen dürfen, dein Vater ist ja jetzt nicht im Zusammenhang mit Alkohol oder Alkoholvergangenheit verstorben.
Nee, also das wäre tatsächlich spekulativ, ja. Das war jetzt unglücklich gelaufen, sage ich mal, ja. Aber wir konnten durch das, dass es tatsächlich von heute auf morgen war, nicht sagen, an was es war. Vermutlich war es ein Herzinfarkt, aber ist auch schwierig für die Ärzte zu sagen hinterher, was passiert ist. Folgeschäden gab es schon auch. Also man hat schon gemerkt, dass er jetzt also mit Anfang 60 dann doch ein bisschen Nachklasse hat in den, wie sage ich's? Uli, helf mir.
Ich bin so 65 und habe noch nicht nachgelassen. Ich weiß ja nicht, was du meinst.
Nein, das sagst du. Nee.
Das stimmt schon, es ist altersgemäß. Und jemand, so wie ich, der jahrzehntelang Alkoholkonsum genossen hat, in größeren Dosen. Ich habe schon auch meine körperlichen Defizite, das muss ich sagen. Ich kann alles nicht mehr so einfach, wie es vielleicht so manch 65-Jähriger, der nicht so gelebt hat, wie ich, heute noch bewerkstelligt. Zum Beispiel Fahrradfahren oder Schwimmen. Ich schwimme gerne, aber ich schaffe nicht mehr viel davon. Ist halt so. Kondition ist nach, ja. In allen Bereichen.
Wie wendet man sich denn, wenn man jetzt das Gefühl hat, naja, eigentlich könnte man so eine Therapie selber auch mal angehen oder vertragen? An wen soll man sich denn zunächst mal wenden? Geht man da zuerst mal zu euch oder zum Hausarzt oder wie läuft das ab? Was ist eure Empfehlung?
Ja, unsere Empfehlung, gibt es eigentlich keine richtige Empfehlung. Wichtig ist, dass er den ersten Schritt macht, wohin er geht, wohin er sich wendet, ist in dem Moment völlig egal. Hauptsache, er geht diesen einen Schritt und der ist sowieso schwer genug. Ob das jetzt bei der Beratungsstelle ist oder bei den Freundeskreisen ist oder Hausarzt, ganz wichtige Adresse. Wichtig ist, dass er es macht oder sie es macht.
Dass die Erkenntnis da ist,
dass die Erkenntnis da ist, dass Not ist. Und da, wenn dieser Schritt gemacht wird, dann ist Not da. Das könnt ihr mir glauben.
Also, bitte. Ganz, ganz interessant ist auch, ja, wann macht jemand der erste Schritt? Und da kommt so von uns die Erfahrung, das ist zwischen 40. und 50. Lebensjahr. Warum ist das so? Da ist der Leidensdruck, was ich durchgemacht habe, so groß. Der Leidensdruck ist das eine, der Druck von der Familie, von den Bekannten, der wird so groß, dass du irgendwann mal schon die Erkenntnis kriegst, hey, mit meinem Leben stimmt was nicht. Meine Erfahrung ist und war, auch von mir persönlich mal so betrachtet, ich war der Letzte, der gemerkt hat, dass ich abhängig bin. Alle um mich herum haben gesagt, hey, dein Trinkverhalten ist nicht normal. Bloß für mich war es normal. Ich habe ja auch inzwischen einen anderen Freundeskreis gehabt. Die hat auch viel getrunken. Und dann war das auf einmal so. Und ich habe auf andere nicht mehr gehört. Aber ich denke mal, das ist ganz ausschlaggebend. Ich bin jetzt bereit, in diesem Alter was zu machen.
Ja, so flapsig, wie wir es damals gesagt haben, alle hängen sehr, dass ich besoffen bin, aber keiner hat gefragt, hast du Durst? Ja, es ist so. Genau. Es wird, wie du schon sagtest, Natascha, es wird immer noch tabuisiert, leider.
Ja.
Obwohl, wie du auch schon vorhin gesagt hast, es jegliche gesellschaftliche Schicht bei uns trifft. Ob von Politiker angefangen bis jemand, der die Papierkörbe in der Stadt leert. Nichts gegen diese ehrenwerten Menschen, die arbeiten nämlich noch wirklich richtig. Aber es ist halt noch ein Tabuthema, leider.
Aber es ist wirklich ein Phänomen, dass man sehen muss, die Leute können eigentlich zur Therapie erst kommen, wenn sie wirklich von sich aus sich dorthin wenden, Hilfe suchen. Und wenn sie das nicht tun, letztendlich lässt die Gesellschaft die Leute weiter sinken und sinken, bis sie eben zu dem Punkt kommen. Und für manche ist es dann auch zu spät. Habt ihr auch Kontakt zu Leuten, für die es zu spät war? Was passiert mit denen?
Die besuchen wir auf dem Friedhof. Ja, es ist so.
Also ich habe es neulich wieder zu jemandem gesagt, ich bügle jetzt meinen schwarzen Anzug, weil er nicht bereit ist, oder vielleicht auch nicht mehr kann, von der Sucht wegzukommen. Und wir haben das öfters, das tut uns, glaube ich, alle weh, wenn du so ein Leiden mitmachst und du stehst hilflos daneben, kann ich nur appellieren, mehr Gott nicht. Und wenn er nicht will, dann jetzt sage ich es mal brutal, dann muss ich loslassen, damit ich dieses Leid nicht an mir ranlasse. Das heißt, ich möchte nicht, dass ich auf einmal wieder so weit bin, dass ich wieder trinke, weil ich jetzt daheim nicht klarkomme mit dieser Situation. Da muss ich mich selber schützen. Und das gilt für andere Situationen auch.
Ja, das hat ein Stück weit mit Verantwortung zu tun, die wir übernehmen. Und diese Verantwortung müssen wir ab einem gewissen Punkt wieder zurückgeben, weil wir eben diese Verantwortung nicht mehr tragen können. Das ist ganz klar. Und es gibt Leute, da müssen wir mit offenen Augen durch, die einfach nicht mehr therapierbar sind oder therapiemüde, die es nicht mehr wollen, die nicht mehr an sich glauben und sich aufgeben. Das gibt's leider. Natascha.
Steige ich nochmal drauf ein, weil das ist jetzt die Sicht des Süchtigen in Anführungszeichen. Natürlich muss man dann im Freundeskreis, wie die zwei das gerade schon gesagt haben, auch die Erfahrung machen, dass da einer müde ist oder den Sinn einfach nicht drin sieht. Aber auch die Angehörigen sind da natürlich ein Thema, ja, weil das ist was, wo man für sich leben muss und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man was macht als Angehöriger, weil wir können nichts tun. Die Tochter nicht, der Sohn nicht, die Ehefrau nicht, der Ehemann nicht. Es kann keiner was tun dagegen. Ja? Und das ist das, was der ganz schwierige Weg ist. Du kannst dich nicht verbiegen, ja? Und alles tun, damit es demjenigen gut geht. Weil du kannst es überhaupt, wenn du selbst nicht an einer konsumierenden Sucht erkrankt bist, kannst du diese Denkweise gar nicht nachvollziehen. Ja? Und es ist, da muss jeder Angehörige auch seinen Weg finden. Und da gibt es einfach auch verschiedene. Bei mir in der Familie war es so, nachdem mein Vater seinen zweiten Rückfall gehabt hatte, oder ja, seinen zweiten großen Rückfall hatte nach 10 Jahren Abstinenz, hat sich mein Bruder völlig zurückgezogen. Der hat gesagt, also auf die Scheiße hat er keinen Bock mehr. Das ist ihm einfach viel zu viel. Sorry, Uli. auch meine Mutter hat gesagt, ich habe es versucht jahrelang zu richten und hat nicht funktioniert. Ich war die, die inbrünstig war, mit geschwellter Brust daherkam und gesagt hat, also das, was ihr nicht hinkriege, das schaffe ich und ich kriege der Vater weg da davon. War so nicht richtig. Aber ich habe das gebraucht, diese Erfahrung zu machen, zu sagen, ich kann nicht helfen. Ja? Ich habe es aber auch nicht geschafft, mich abzuwenden, völlig abzuwenden von ihm. Ich habe ihn dann auf diesem Weg, den ersten, den ich versucht habe, ihn zum Entzug zu bringen, ins Krankenhaus, jemanden anzurufen, der Hausarzt anzurufen und so diese Stationen, die man durchlaufen muss, um selber zu reflektieren, was hier eigentlich passiert. Das ist wichtig. Die Zeit muss man sich geben und das muss man auch zulassen können. Ich habe es aktiv unterstützt und habe gesagt, hey Vater, du bist jetzt im Stadium, da brauchst du einen gewissen Pegel und ich weiß, ich habe Angst, dass wenn du Entzugserscheinungen kriegst, dass mir hops gehst. Also gucke ich jeden Tag nach dir und stell dir den Stoff hin, dass ich weiß, du gehst auf jeden Fall daran nicht drauf. Jetzt mag der ein oder andere denken, das ist aber hart. Das stimmt, das ist hart. Und wenn man diesen Weg geht, dann sieht man auch Sachen, du siehst deinen Vater in einer Situation, wo du dir denkst, das sind das unterste Niveau der Menschheit, was du da siehst. Und eigentlich willst du denjenigen so nicht sehen. Aber das war für mich das Einzige, was funktioniert hat. Aber auch da muss jeder eine Möglichkeit für sich selber finden, weil es gibt, egal ob es der Süchtige oder der Angehörige ist, es gibt kein Rezept, wo sagt, wenn du das machst, dann kommst du dahin oder wenn du das machst. Ganz individuell für jeden gibt es einen anderen Weg und das ist auch die möglichen Therapieformen. Für der eine passt das, für der andere passt das. Ja, das ist ganz wichtig.
Auf jeden Fall macht man die Therapie einerseits für sich selber, andererseits für seine Liebsten, für die Angehörigen, für Freund, Kinder, Eltern, je nachdem, wer um einen herum ist. Und das ist ganz wichtig, dass man das versteht.
Also, da möchte ich mein Beispiel bringen. Du wirst als Alkoholiker wirst du sehr sensibel. Du legst jedes Wort, wo dir gesagt wird, auf die Goldwaage. Bei mir war es so, meine Frau hat mir einige Mal erzählt, dass sie die Kinder nimmt und Gott. Aber du merkst am Tonfall, sie tut's nicht. Sie tut's nicht. Bis sie selber so gelitten hat, was Natascha gerade gesagt hat, dass sie selber so unter Druck war und sie hat an einem Morgen zu mir gesagt, ich nehme die Kinder und gang, wenn du nicht aufhörst. Und es hat in mir was ausgelöst, weil der Tonfall anders war. Und ich habe gemerkt, wie gesagt, sie macht's. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe ja meine Familie geliebt, ich habe es bloß nicht mit Zeugen kennen. Und an diesem Abend bin ich in der Hirschstraße in Ulm gelegen. Später hat man mir erzählt, ich habe 2,7 Promille gehabt. Und ich habe über mein Leben nachgedacht. Ich habe 2 Möglichkeiten gesehen. Ich kriege jetzt alles, ne? Oder ich stand auf und kämpfe. Ich war in der Zeit eigentlich gar nicht mehr in der Lage zu kämpfen, weil ich keine Kraft mehr gehabt habe. Und ich habe es doch gepackt an diesem Abend, da habe ich noch im evangelischen Gemeindehaus der Pfarrer raus zum Leiden und habe gesagt, und das war das echte Bekenntnis, ich kann nicht mehr. Und dann war ich auch bereit, was zu tun, und zwar langfristig zu tun, nochmal eine Therapie zu machen.
Ja, es ist wirklich erschreckend, wie weit wir sinken müssen, mussten, um diese Einsicht zu haben. Bei mir war es, meine Ärztin sagte damals im Nachhinein, sie hätte mir noch 2,5 bis 3 Monate zu leben gegeben. So gut war ich beieinander. Kann aber jetzt nicht sagen, was bei mir der ausschlaggebende Punkt war, aufzuhören, außer mein körperliches Missempfinden, das ich hatte. Mir ging es wirklich saumäßig dreckig. Ich erinnere mich noch kurz vorher, hat mein Sohn zu meiner Frau gesagt, ist das Arschloch schon wieder besoffen. Das hängt bis heute noch drin. Möglich, dass das mit ein auslösender Punkt war, weil wir als Alkoholiker, als trinkende Alkoholiker nehmen uns ja gar nicht mal wirklich wahr. Weil wir sind ja nicht betrunken, wir sind noch genauso fit wie vorher. Wir können nicht mehr das reflektieren, was wir wirklich sind in dem Moment. Wir sind nämlich Zombies, keine Menschen.
First the man, he takes the bottle, then the bottle, it takes the man. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Wir wollten auch oder müssen jetzt noch sprechen über all die Dinge, die man nach der Therapie machen kann, mit euch gemeinsam. Wie sieht es aus?
Ja, zu. Machen wir noch schön Musik und dann reden wir.
Machen wir gleich reden, weil wir haben bloß noch 10 Minuten und ich hätte gerne die Musik am Ende, damit wir eine schöne Übergabe machen können. Reden wir einfach weiter. Es ist so spannend und so ein tolles Thema und so ein wichtiges Thema. Uli.
Jetzt hast du mich aber kalt erwischt. Was willst du hören?
Einfach die Dinge, die ihr macht mit den Leuten nach der Therapie. Wie kann man die Leute begleiten, damit nichts mehr Negatives passiert? Damit die Leute ein gutes Standing haben und beibehalten. Das ist ja eigentlich das Fernziel sozusagen jeder Therapie. Denn die Therapie als solche ist ein Ding, eine Sache. Und die zweite Sache ist, den Menschen soll es hinterher ja wirklich gut gehen und ihren Angehörigen auch.
Also die schwerste Arbeit, finde ich immer noch, ist so am Ball zu bleiben, dass die Leute auch wirklich die Motivation annehmen, die wir rüberbringen oder versuchen rüberzubringen. Also ich habe ein großes Augenmerk auf die Probleme, die Klienten heute haben und nicht das, was gestern war und was morgen ist, weiß ich sowieso nicht, was kommt. Die Probleme, die heute sind, da sind, die gilt es zu bewältigen und da versuche zu helfen, habe meine Helfer dabei, die das auch mit unterstützen. Was gestern mal war, gestern. Soll man zwar nicht ruhen lassen, gehört zu unserem Leben, aber das Hier und Heute ist das der aktive Teil davon.
Natascha, wie sehen praktische Beispiele denn aus?
Naja, was man sehen muss, ist einfach das, dass wenn der Alkohol mal weg ist, dann entfällt ja also dieses Ventil auch. Und was dann das Problem ist, diese Erfahrung habe ich gemacht mit meinem Dad, das Problem ist das echte Leben. Man wird mit dem echten Leben nicht fertig. Und das ist das Kernthema. Das heißt, es gibt tatsächlich Ansätze zu sagen, man befindet sich in einer Gruppe oder in einer Tagesklinik oder in einer Reha. Man kommt in den Freundeskreis und man kriegt tatsächlich auch solche Dinge mitgeteilt. Wenn du hast Sorge, weil du dich um irgendwas kümmern musst. Du hast das mit deiner Miete verplempert. Ja? Es entstehen ja auch, also in der Abfolge der Sucht entsteht ja auch unheimlich viel Chaos, sowohl beim Süchtigen als auch in den Familien. Ja, also da ist nicht umsonst, also oft genug stehen die Gerichtsvollzieher vor dem Haus, ja, und wollen irgendwas eintreiben. Probleme, die daraus entstanden sind, nachhaltige Probleme, das sind Dinge, wo du nachher in der Gemeinschaft besprechen kannst. Da kann dir jetzt der eine sagen, hey, ich habe das so und so gemacht, ja, ich habe den Ansatz gehabt. Du sitzt, egal in welcher Form du betroffen bist, bist du ein Beisitzer? Kannst du dir anhören, wie haben die das gelöst? Du kannst natürlich auch eine Frage stellen, unter Umständen. Und das ist auch das Schöne daran. Deswegen finde ich auch den Namen an sich, den Freundeskreis, so treffend. Weil es sich tatsächlich auch wirklich Freundschaften entwickeln natürlich. Und weil da der ein oder andere auch sagt, hey, komm, ich pack mit an. Weil die neu dazukommen, die ganz am Anfang stehen, die frisch von der Therapie kommen und jetzt eigentlich ihr Leben wieder anfangen sollen zu handeln, möglicherweise ihre Frau zurückhaben wollen, ein soziales Umfeld bauen wollen, die Probleme mit den Kindern lösen wollen und wieder einen Job. Das sind alles solche Dinge, die du dort gemeinsam erarbeitest. Ja? Und da gibt es ja viele andere Programme auch noch, ob das jetzt die AA sind und wie sie nicht alle heißen. Jeder hat ja irgendwie so ein bisschen eine Richtlinie, aber ich denke, der Grundgedanke ist immer der zu sagen, ein Tag nach dem anderen. Ja? Und wirklich einen Tag nach dem anderen zu leben und zu wissen, da ist jemand da, der hat genau das gleiche Problem gehabt wie ich. Ob das jetzt der Alkoholiker ist, der sonstiger Drogenkonsument, der Spieler ist oder der Co-Abhängige ist, der versucht immer noch alles recht zu machen und sein eigenes Leben gegen die Wand fährt, Hauptsache alle anderen sind zufrieden, weil auch das heißt viel Arbeit mit sich selbst. Und auch für uns Angehörige ist es wichtig, aus dem Grund, weil auch wir von denen, wie beim Hermann und der Uli, die schon so lange einfach auch abstinent leben, von denen lernen auch wir Angehörigen was. Weil wir können die Sicht des Alkoholikers, weil sie gelernt haben, damit umzugehen, das zu akzeptieren und weil sie uns viel Feedback geben können, weil auch im Angehörigen sind viele Fragen. Warum ist das passiert? Was ist hier? Was ist da? Und du kannst, kein Therapeut auf dieser Welt kann dir sagen, was dein Alkoholikervater für die Denkweise hatte. Ich hatte das Glück, dass mein Vater so viel für sich getan hat und so reflektiert war, dass ich mit ihm reden konnte darüber. Und ich heute viel weiß. Deswegen bin ich gewachsen unheimlich daran. Und für mich ist es nur positiv. Und das ist was, wo man mitgeben muss. Ganz wichtig. Man muss das nicht als was Schlechtes sehen, oder? Männer, da könnte mir beipflichten, würde ich sagen, oder?
Ganz wichtige Sache ist, wir werten nicht, egal wer in die Gruppe kommt. Wir sehen erst einmal diesen Menschen, ob Männlein oder Weiblein, egal, erst mal als Ganzes, als Mensch, der Hilfe sucht, nicht mehr und nicht weniger. Und so wurde auch von uns behandelt.
Ja, und zur Motivation. Natascha hat es gerade treffend gesagt, also ihr ergänzt es durch das Wort, wir leben's vor. Wir leben zufriedene Abstinenz vor. Wir geben, und das ist das Schöne an den Freundeskreisen, das ist eine familiäre Truppe. Da kann jeder so vorbringen, was er will, da wird nicht gelacht. Also meine Frau ist ein lieber, guter Mensch, hat mir viel geholfen, hat mir auch rund gemacht zu meiner nassen Zeit. Die wird sich aber nie so in mich neidenken können, wie ein Alkoholiker fühlt und denkt. Das ist ein bisschen anders, wie jetzt in Anführungszeichen ein Normaler. Es gibt eigentlich keinen Normalen. Aber ich brauche diese Ansprache von anderen, die dasselbe erlebt haben. Und das ist das Schöne.
Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Die Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Wir könnten noch wesentlich länger miteinander reden. Sagt vielleicht nochmal die Kontaktmöglichkeiten, eure Website.
Ja, also das ist www.freundeskreis-sucht-albdonau.de.
Das war's dann schon in der Plattform. Natascha und Uli haben vorhin ein paar gemeinsame Bekannte sozusagen entdeckt. Die wollt ihr noch grüßen, gell?
Ja klar, von mir ein ganz lieber Gruß an John und an Mandy.
Da schließe ich mich an. John D., wir sehen uns bald in 2 Wochen spätestens. Wir freuen uns.
Das war's dann schon in der Plattform. Redaktion, Musik, Zusammenstellung und am Mikrofon. In der vergangenen Stunde Friedrich Hoog. Danke fürs Zuhören.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.